ARD.
Immer wenn wir Schulthemen haben, dann schreibt ihr, wir sollen auch mal ein Beispiel bringen, wo es so richtig gut läuft. Und darum haben wir uns Till eingeladen. Till ist Berufsschullehrer aus Leidenschaft und das werdet ihr auch gleich hören. Der hat mit seinem Kollegen eine Schülerfirma gegründet und da gibt's eine Kombination aus Theorie und Praxis, die den Lernstoff auf eine ganz andere Art vermitteln möchte. Indem die Schülerinnen ganz selbstständig eine Schulcafeteria führen. Und genau mit dem Projekt, aber überhaupt auch als Berufsschullehrer, hat Till die Möglichkeit, jungen Erwachsenen Mut zu machen. Junge Menschen, die genauso lost sind wie er früher. Damals ein Scheidungskind mit Kochlehre in der Sterneküche und einem Schuldenberg durch sein exzessives Partyverhalten. Wie er da rausgekommen ist, sein Abi und auch sein Studium nachholt, eine Familie aufbaut, ein Jahr seines Lebens beim Online-Spielen verzockt und schließlich seine Berufung findet, ihr hört schon, da gibt's genug Leichen, über die Till ganz offen mit uns spricht.
Wenn du aufgewachsen bist, wie ich aufgewachsen bin, und du hast Angst, die Leute gehen, und du willst eigentlich Zusammengehörigkeit, dann tust du Dinge, die dir nicht gut tun, nur damit die Leute bei dir bleiben. So, und das habe ich dann irgendwann halt sein gelassen. Ich sage meinen Schülern häufig, das ist wie in so einem Computerspiel. Und wenn du diesen Score nicht schaffst, dann wird dich niemand ins nächste Level nehmen. Niemand. Aber das durchzuziehen, abzuschließen, sich dieses Gefühl, ich habe was geschafft, abzuholen. Ja. Eigentlich ist das, was am Ende kommt. Du kannst, wenn du aussteigst, kriegst du ja nicht dieses, yeah, ich hab's.
Ja.
So, die Schüler kennen eigentlich nur, es interessiert die Lehrer nicht. Mhm. So. Dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch im Klassischen, weil mir klar war, es geht nicht weiter, aber ich will nicht, dass meine Kinder das Gleiche erleben wie ich.
Du scheinst ja schon ein Mensch zu sein, der an gewissen Punkten in seinem Leben eine Entscheidung trifft für das, was ihn in dem Moment besser tut, als das, was er gerade tut.
Du kannst immer wieder in deinem Leben eigentlich die Richtung ändern und sagen, ich mache jetzt was anderes.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Und wir sind heute in Berlin. Wir senden zu euch aus dem Hauptstadtstudio.
In Romans Heimat.
Ja, ja, ich wohne nämlich im ARD-Hauptstadtstudio.
Genau, da wohnt er nämlich, im Keller. Der grüßt da immer durch.
Im Raum des Volkes.
Ah, deswegen sind die Pförtner auch so lustig hier. Weil die nachts immer den Roman abwehren müssen, wenn er sich noch was holen will aus der Kantine.
Ja, genau.
Also, ihr hört schon, ich bin nicht allein. Mein Name ist Maximilian Volkes, ich sitze hier mit Roman Lemke.
Ja, direkt von meinem Zuhause aus dem Hauptstadtstudio.
Direkt hier, wir haben dich hochgeholt. Führst du uns später noch ein bisschen rum?
Ja, ich bin froh, dass ich mal raus durfte heute.
Cool. Und wer auch da ist, in Berlin haben wir uns, hier haben wir uns kennengelernt.
Hier haben wir uns kennengelernt.
Nina Workhardt.
Nina Workhardt ist am Start, die Herrin in der Runde.
In Original noch schöner.
Vielen Dank.
Als
auf Insta.
Auf Insta oder im Ton. Wir sind heute nicht alleine hier, sondern bei uns ist der Till.
Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja? Boah, Till, du bist mir schon ein Herzensmensch, weil du machst einen Job. Zudem haben der Roman und ich eh eine Verbindung, weil wir ja beide irgendwie auch versuchen zu educaten und mit jungen Menschen zu arbeiten. Nina educated auch, weniger mit jungen Menschen.
Auch junge Menschen, aber die sind mindestens über 18.
Okay, gut.
Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem ich früher immer gesagt habe, da will ich nie wieder hin. Und jetzt gehe ich da freiwillig hin.
Und bei mir ist es andersrum. Der Ort, an dem du arbeitest, ist der Ort, wo ich das erste Mal so wirklich Respekt vor deinem Beruf hatte und dachte, da fliege ich nicht so schnell raus wie die Jahre zuvor.
Ja, das stimmt. jetzt die Leute überlegen schon, was könnte es denn sein?
Busfahrer.
Da ist sie mir regelmäßig rausgeflogen und der Roman wollte da auch nie sein.
Jetzt bin ich öfter im Bus.
Currybude haben wir auch schon mal gehabt. Was ist es? Wollen wir es sagen?
Nee, am besten sagst du mal, wer du bist und wie du jetzt hierher gekommen bist.
Ja, ich bin der Till, das hat der Max ja schon so, Entschuldigung, der Maximilian Pollux, der hat schon gesagt.
Das hast du gut betont.
Ja, Brandon, richtig.
Sehr ernst.
Ich bin schön gelebte 43 Jahre alt. Jetzt zurzeit bin ich Berufsschullehrer und ich glaube, das bleibe ich auch.
Cool.
Aber ja, ich habe einen langen Weg in meinem Leben hinter mir, um dahin zu kommen.
Ich glaube, das geht fast allen Berufsschullehrern so und das hat irgendwie auch den Respekt von mir an diese Lehrkörper ausgemacht, dass die vorher schon mal was anderes gemacht haben. Also ich persönlich als Schüler, Berufsschüler, fand das irgendwie respektabel zu wissen, das ist nicht nur ein Lehrer, der in der Theorie was erzählt, sondern jemand, der auch Praxiserfahrung hat.
Der ein Leben davor hat.
Ja, das ist irgendwie nahbarer.
Total. So ein echtes Leben. Aber was erwartet uns heute? Gerade Max und ich sind ja Menschen, die auch Kritik üben an der Lehrerschaft, am System, Schule, gerne auch laut. kommt jetzt heute der Gegenschlag oder bist du ein positives Beispiel, dass es auch anders geht?
Beides. Ich stimme mit vielen von euch völlig überein und ich glaube, ich bin ein positives Beispiel. Aber ja, das, was du gesagt hast, Nina, ist durchaus richtig. Also in der Berufsschule hast du halt viele Lehrer, die vorher ein Leben hatten. Das ist nicht dieses Schule, Uni-Schule. Also es gibt es auch, aber viele haben halt vorher einen Beruf gelernt und wollen dann weitermachen. Mhm. So, und so ging es mir halt auch. Mit zarten 16 Jahren habe ich eine Kochausbildung angefangen.
Das ist aber
Hammerhart. Ja. Gerade in dem Berufsbild.
Ja, ja, und dann auch bestes Hotel am Platz, Sterneküche. Das war eine harte Nummer, definitiv.
Ah. Okay, okay, dann lass uns trotzdem noch mal vorne anfangen. Also, was für ein Elternhaus hast du denn?
Oh, da reißt es auf.
Okay. Backsteingebäude.
Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe zwei Eltern. Ich bin nur nicht immer mit zwei Eltern aufgewachsen. Meine Eltern haben sich in meinem Leben ab und zu mal getrennt. Dann ist meine Mutter ausgezogen, dann habe ich mit meinem Vater gelebt. Dann ist mein Vater ausgezogen, dann habe ich mit meiner Mutter gelebt. Und so ging das, glaube ich, bei meinem Vater zweimal, bei meiner Mutter dreimal. Und ich bin halt da geblieben.
Also so eine Art On-Off-Beziehung, wo du spielballmäßig mitgeschoben wurdest.
Ja, was heißt Spielball? Ich war halt eigentlich mehr so dabei. Also ich glaube, meine beiden Eltern, hallo Mama, hallo Papa. Heutzutage ist alles in Ordnung. Ich habe beide wieder fürchterlich lieb. Mhm. Aber ich war damals so eine Art Projekt. Also wir hatten beide so viel mit sich selbst zu tun.
Krass, also ich versetze mich gerade in ein Kind hinein, was immer mal wieder einen Elternteil da hat, dann mal beide, dann mal wieder einer weg. Kommt da nicht irgendwie unweigerlich der naheliegendste Gedanke, dass bei einem selbst irgendwas nicht stimmen muss, wenn immer einer weg ist? Weil du bist ja die einzige Konstante.
Und auch so ein bisschen diese Last, sich immer anpassen zu müssen. Denn im Idealfall kommt man als Kind ja erstmal auf die Welt und die Welt passt sich, also dein Elternhaus, deine Liebsten passen sich an dich an. Und du hattest sehr früh diese Last, dich immer an die neuen Umstände anpassen zu müssen. Hört sich zumindest für mich so an.
Ja, Kinder, die verlassen werden, suchen die Schuld zuerst bei sich. So, und wenn du das nicht richtig aufhängst und das nicht richtig kommunizierst, dann bleibt sowas hängen. So, und dazu kommt halt noch, dass mein Vater eigentlich recht unzugänglich war. Der hat viel gearbeitet. So, und der war da, aber es gibt so ein klassisches Beispiel, wir streichen zusammen mal eine Tür. So, ja, dann streichen wir eine Tür. Aber im Grunde genommen habe ich da gestanden und gemacht. Mein Vater hat irgendwas anderes gemacht. So, und das war nie wirklich was zusammen. So, und meine Mutter war sehr unzufrieden. Im Grunde genommen bin ich aufgewachsen in dem emotionalen Gefühl, nicht richtig zu sein und eigentlich allein zu sein. Mhm. So. Und ich muss die Sachen halt selbst machen.
Und hast du Geschwister?
Nee.
Okay.
Eine Stiefschwester, aber ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man das Gefühl kompensieren möchte. Vielleicht auch auf eine ungesunde Art kompensieren möchte.
Jetzt ganz kurz, um mich dazwischen gerätschen. Wir haben die Leiche im Keller noch nicht gehört und so ist Nein. Der Name der Staffel. Kannst du uns jetzt schon sagen, wo deine Leiche sich befinden wird?
Meine Leiche befindet sich im Selbstwertgefühl. Mhm. Also es ist immer ein harter Struggle, das Ruder in der Hand zu behalten für mich. Mhm. So, mittlerweile ist es sehr stabil, aber ich hatte Zeiten in meinem Leben, da bin ich ein Meister im Löcher buddeln und reinkriechen.
Okay. Ja, und dann haben wir aber da auch schon ein bisschen die Ursachen gehört, ne? So jetzt Kaffeetisch, psychologisch hast du es uns ja schon gesagt, so, ne? Ist hin und her geschoben werden als Kind. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, zufällig, der hat sich jetzt gerade von seiner Frau getrennt nach über 20 Jahren und da ist der älteste Sohn 19 oder der kleinere 17 und die hatten das beide jetzt nicht, dass sie es auf sich bezogen haben. Mhm. Ich glaube, so in der Pubertät irgendwann ändert sich es dann so ein bisschen mit einem Alter, so, da gibt es irgendwann so eine Grenze vielleicht, wo man dann sagt, naja, okay, die trennen sich halt, aber es hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern die zwei haben ihr eigenes Thema, aber ein Kind bezieht es, glaube ich, immer mit auf sich, oder?
Na klar, weil du musst ja als Kind, hast ja Bedürfnisse wie jeder andere Mensch auch, die von Eltern befriedigt werden sollten oder gedeckt werden sollten. Und wenn sie das nicht können, weil nicht da, dann entsteht ein Schamgefühl und das muss ja irgendwie kompensiert werden. Und das ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte gerade. Welche Kompensationsstrategien hattest du dir da als Kind gemacht? Du hast gerade schon gesagt, ein Meister im Löcherbuddeln. Was heißt denn das?
Als Kind habe ich mich eher in Filme geflüchtet. Also ich hatte eine starke Affinität zu Kampfsportfilmen und diesen ganzen heroischen Dingen.
Oh, gutes Alter, gute Zeit dafür. Ah, du
Karate-Tiger.
Hast ja alle Karate-Tiger 1 bis 3 richtig gut, Mann. Den D-Mack auch bei Bloodsport mal. Ja. Und dann willst du den D-Mack so machen, aber dann sagt der andere, nein, einen von unten.
Genau das.
Oh, sehr gut. Duck.
So, das war halt der Anfang. So, ich habe erst bei meinem Vater gewohnt, bin dann zu meiner Mutter. Wie das genau gekommen ist, darüber streiten sich beide bis heute. Und wir sind umgezogen dann. an die Nordseeküste und das fand ich recht schön, weil damals kam ich vom Gymnasium zur Realschule und die Realschulklasse, wir waren eine Bande, es war wirklich eine geile Klasse, es war eine absolut tolle Gemeinschaft von vorne bis hinten und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen gerettet. Allerdings habe ich dann andere Leute kennengelernt und dann habe ich mit 14 Jahren angefangen, Gras zu rauchen.
Ach.
Ja.
Mit 14?
Ja, mit 14.
Kommt mir sehr bekannt vor.
Ja. Und das hat sich dann eigentlich durchgezogen, bis ich 24 geworden bin.
In Anführungsstrichen hat es geholfen, die Leere zu füllen, die so ein Kind, was allein gelassen ist, fühlt?
Ich glaube, es hat dich die Substanz bewirkt. Ich glaube, das war das mit den anderen Leuten. Mhm. So, das ist der Knackpunkt daran. Mhm. Also so, diese Familie finden außerhalb, dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, dieses, jo, wir tun was Illegales zusammen, aber wir sind cool, so weil.
Ja, ne? Der gemeinsame Nenner.
Ja.
Das ist auch Teil des Ritus, ne? Konsum ja, ist ein Ritual und Riten sollten eigentlich auch in der Gemeinschaft ja stattfinden.
Und wer baut der Haut? So?
Ja, wer baut der Haut? Vielleicht als kurze Erklärung für die Leute, die wenig Erfahrung mit Cannabis haben. Also mit Bauen ist Joint bauen gemeint und Joint drehen, ja. Es ist quasi eine Bauart, den zu drehen. Und wer sich erniedrigt hat, den zu bauen, der durfte als Belohnung dafür auch den ersten Zug nehmen. Also der haut den quasi an.
Und man muss natürlich sagen, durch die Prohibition entsteht ja noch was ganz anderes um diese Substanz, gerade bei Jugendlichen, so, nämlich diese Jagd danach, das Warten darauf. Mhm. Das ist ja ein Fulltime-Job.
Ja.
So, du brauchst nichts anderes mehr machen.
An der Nordseeküste auch. Ein Dorf.
Ja. Ja, scheiße. Ja. Ein Fulltime-Job. Da fährst du eine Weile, da wartest du, dann wird mal einer erwischt, dann musst du mal was verstecken, dann musst du es abholen. Dann, also da ist viel los. Ja, okay.
Und dann die Geld auf der Naht, ne?
Das Geld ist ja dann so dieses Zeitalter.
Okay, von 16 bis 24.
14
bis 24. Aber war Cannabis das Einzige?
Nee, war es nicht.
Was war das Nächste? Oder was kam dazu?
War es das Erste überhaupt? Was mit Alkohol? Was mit Zigaretten?
Nein, das war tatsächlich das Erste. Alkohol war damals gar nicht so weird. Also es war, klar, Nordseeküste ist immer so Cola-Korn, aber ich habe es immer gehasst.
Jetzt hast du ja heute genau mit sowas dann auch wieder zu tun.
Absolut.
Bei den Kids, ne?
Ja.
Also du siehst es.
Ich sehe es. Das sage ich meinen Kids auch ganz am Anfang. Die ersten zwei Wochen sind ganz klar die Organisation erklären. Was bedeutet Schule? Wo seid ihr gerade? Wo wollt ihr eigentlich hin? So, was ist euer Plan? Mhm. So, und wie wird sich hier verhalten? Und dann auch zu sagen, ganz klar, wir können uns gut verstehen. Ich bin euer Lehrer. So, und ich bin nicht nur euer Lehrer, ich bin für euch hier das nächste Jahr die Sonne. So.
Mhm. Ja. Ihr könnt euch ja nicht verbrennen.
Nein, das hat nichts mit Verbrennen zu tun, aber ich will Ordnung geben. So, und ich will meinen Schülern sagen, wenn ich etwas sage, dann stimmt es. Und ihr fragt mich, weil das ist meine Klasse und ihr seid meine Schüler und ich bin der Leader of the Pack. Ich erzähle euch, wie es funktioniert, weil ich habe das selbst gemacht und ich möchte, dass ihr es auch hinkriegt. Das ist es mir wert. So, und das hat was mit Respekt zu tun. Ich sieh's meine Schüler auch. Dass es am Anfang immer so ist, sie können mich auch duzen. Ja, das kann ich machen, aber das möchte ich nicht. So, weil es ist, ihr werdet danach in ein Leben gehen, da erwarten die Leute, dass ihr sie siezt. So, und gewöhnt euch dran.
So. Das finde ich gar nicht schlecht,
und
ehrlich
da gesagt. Da kommt halt dann diese Ordnung und dann sage ich auch so, ey, ihr könnt von mir aus macht am Wochenende, was ihr wollt. Ob ihr trinkt, ob ihr Schleim raucht, ob ihr euch ein Erdloch buddelt, ob ihr
Schleim
euch...
Schleim raucht?
Ist mir egal. Ich weiß ja, man leckt nicht mehr an Kröten.
Perfekt. Genau an dem Moment habe ich auch gedacht, wir reden hier von Krötensekret. Ja. Man könnte das missverstehen, aber genau. Hm. Krötensekret wird geraucht oder gedampft. Nicht an Kröten lecken, liebe Kinder.
Ja.
Lass die Kröten in Ruhe, mir reicht jetzt, ich bin vegan. Lass die Kröten in Ruhe.
Lecken, nicht
die,
essen.
Die brauchen ihren Schleim wahrscheinlich für irgendwas.
Ja, der wird schon seinen Sinn haben.
Ja, eben. Und der ist dann gut.
Oder sonst irgendwas, das ist mir egal, aber macht es nicht in der Schule, weil ich sehe es. Und ich muss euch dann hier rausschmeißen. So, das möchte ich nicht, aber ich muss es. Dafür habe ich unterschrieben, das ist mein Job. So. Und das sind die Regeln, die muss ich mich halten, ansonsten geht's an mich und da habe ich keinen Bock drauf.
Was ist das für ein Klientel?
Zwischen 15 und 23, meistens kein Hauptschulabschluss, aber noch ein Jahr schulpflichtig. Eigentlich die immer überall durchgereicht worden sind, die es nie gecheckt haben, teilweise aber auch echt traurige Leben.
Wo einfach im Elternhaus noch keiner drauf guckt.
Gar nicht.
Wahrscheinlich nicht mal nur teilweise so. Ist so eine Art Berufsvorbereitungsjahr dann.
Ja, hieß früher so, ist mittlerweile hat's wieder einen neuen Namen, aber ja, genau das.
Also es geht nicht spezifisch um einen Beruf, sondern die allgemeine Vorbereitung.
Ist eine Vollzeitschule.
Um einen Abschluss zu erlangen.
Ah, okay, auf sowas war ich auch. Jeder, der keine Chance hat, kommt dahin so. Mhm. Und es gibt ja da eine Chance, aber die zu sehen, wenn du eh schon das Vertrauen in alle Erwachsenen verloren hast, das ist super schwierig wieder zu bekommen.
Alle Erwachsenen, auch in dich selbst. Du lernst ja 10 Jahre lang oder 8 Jahre lang, 9 Jahre lang, dass du immer verlierst, egal was du tust.
Und
das heißt immer, reicht nicht, du bist die 5, du bist die 6. So, und die wissen auch, ich bin nicht gut. So.
Ich finde diesen Move, deine Schüler zu siezen, in dem Fall richtig gut, weil die Schüler nicht dran gewöhnt sind, überhaupt respektiert zu werden. Und siezen ist ja so eine ganz plumpe Form von ich respektiere dich. Mhm. Und ich glaube, das ist für die allein schon so ein Wow-Moment, gesehen und gehört zu werden.
Vor allen Dingen ist es eine erwachsene Art von Respekt. Die wollen ja alle respektiert werden.
Ja.
Deswegen setzen sich ja Maler hin, die Klamotten groß, bauen die Rucksackburgen vor sich auf, verstecken sich dahinter. Aber sobald man es sagt, so was bin ich so? Ja.
Das klingt alles sehr maskulin für mich. Sind die Klassen denn tatsächlich durchgemischt oder ist da irgendein Überschuss?
Das kommt auf die Klasse an.
Okay.
Also der Bereich ist Hauswirtschaft, von daher sind schon viele Mädchen da, junge Frauen, aber es sind auch viele Jungs da. Also es ist, ich würde sagen, es wechselt jedes Jahr 50-50, würde ich jetzt sagen, in den letzten 9 Jahren.
Okay. Ich würde gerne noch ein Stück weiter zurück. Und zwar, du bist in die Kochlehre gegangen, also in der Gastro hart gearbeitet, Sterneküche oder zumindest irgendwie gehobeneres Niveau, viel Stress. Und wann bist du da ausgestiegen und dann zu dem heutigen Beruf gekommen?
Gut. Gehen wir die Schleife zurück.
Mhm.
16 Jahre Realschule fertig. Ich war damals noch ein ganz netter Schüler. Ich bin auch gern zur Schule gegangen. Ich habe keinen Tag geschwänzt, keine Stunde. Und dann war die Kochlehre und ich war immer sehr viel unterwegs, weil ich wollte nicht zu Hause sein. So zu Hause war nichts, es war eigentlich eher so dieses, ja, du machst das nicht richtig, du hängst mit den falschen Leuten rum, das, dieses, das, ja, es ist alles gut. Und am Vorabend meines 18. Geburtstags habe ich zu meiner Mutter gesagt, ach übrigens, ich ziehe morgen aus. So, und dann war ich weg. Erst in der WG in Cuxhaven gezogen, es hat nicht so ganz geil funktioniert. Und dann habe ich alleine gewohnt und in der Zeit habe ich dann mit dem Feiern angefangen. Du hast ja vorhin schon euch gefragt, ob das alles war. Hatte die Roman schon die Idee? Nee, was nicht. Ich habe dann 2 Jahre lang der Techno-Welt gefrönt.
Mhm.
Und
dann nimmt man welche Substanzen so?
Was nimmt man da so?
Naja, ich werde mal schätzen, dass du mindestens MDMA konsumiert hast.
Mindestens. Also Emma, Speed, Kokain. So, das war's. LSD sind Sachen, da hätte ich mich nie rangetraut, so, weil es immer eine Sache ist, die einen verändert. Und das war mir immer klar, das ist nicht meins. Heutzutage weiß ich nicht. Es ist immer eine schwierige Sache, darüber zu reden, so, vor allen Dingen auch für Schüler. Weil ich will nicht, dass Schüler so auf dem Schulhof dann so, Herr Lehrer, wollen wir einen Buffen gehen? Das ist schwierig, darüber zu reden. Das ist so eine Distanz, die muss man dann wieder einfangen. Und das ist dann immer viel Arbeit. Ja, aber das war halt das, was ich gemacht habe. So die 2 Jahre und da war es noch viel mehr Gemeinschaft. Ne? Ich habe das erste Mal sowas ja, wie Zuneigung untereinander erfahren. Ne? Das verstärkt ja. Also alle sagen immer, ja, das, was du da fühlst oder die Eltern sagen, das, was ihr da fühlt, das ist ja nicht richtig. So. Und ich kann nur sagen, doch, das ist schon richtig. Das ist total verstärkt, aber die Gemeinschaft spürt man schon. So. Und dieses stundenlang irgendwo sitzen und quatschen, obwohl die Party drin läuft, so das, solche Erlebnisse bringt einem keiner wieder. So. Und wenn heute Schüler dann erzählen, ah ja, ich war da und da und die erzählen so, was die getan haben, ich denke mir so, ach so.
Also ich glaube, dieses Abgrenzen kann Vor- und Nachteile haben, weil wenn Schüler wissen, dass der Lehrer das auch durch hat, dann glauben sie demjenigen vielleicht auch eher, wenn er sagt, ey, du bist gerade in einer Situation, die vielleicht nicht mehr so cool ist für dich.
Genau, dieses Argument, ja, sie haben mir keine Ahnung, fällt halt weg.
Ja, genau. Das ist was ich früher gesagt habe, weil sollen denn die Erwachsenen wissen, was ich fühle, die haben gar keinen Plan von der ganzen
Sache. Ja, aber gleichzeitig verstehe ich schon auch, was du gesagt hast, dieses 15-16-Jähriger, der dann einen reflektierten Moment hat, kann, oder ein 18-Jähriger auch, kann dann damit was anfangen und sagen, okay, den nehme ich ernst. Aber genauso oft hörst du halt, ey, wollen Sie eine Line ziehen?
Naja,
weil es halt gerade reinpasst, oder?
Ja.
Also da musst du wirklich.
Roman hat da gerade was aufgerissen, was halt echt schwierig ist, so diese Rolle als Lehrer. So, aber vielleicht kommen wir darauf später nochmal zurück. So, das ist halt, wie viel gebe ich von mir preis, um Authentizität zu haben? Und wie viel behalte ich für mich?
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen.
Und zurück, warum will ich diese Jugendlichen unterstützen? Ja, ich habe dann 2 Jahre gefeiert, da sind 18.000 Mark damals bei draufgegangen.
Boah, ist schon fast eine Leiche für sich.
Das ist schon eine harte
Aber es war
Leiche.
Dein Geld, aber also 18.000 Mark.
Führerscheingeld von Opa, ich habe gespart.
Kein Führerschein gemacht?
Sap, sap.
Da noch nicht so.
Das ist so geil, halt die sind immer derselbe Weg. So, ja, dann mach mal halt keinen Führerschein. Und dann, ja, okay.
Aber oder gemacht, aber es war halt noch Geld da. So. Und ich habe ja auch Lohn bekommen, aber es ging alles drauf. Und Konten überzogen, noch und nöcher. Und
drauf in der Küche gearbeitet?
Ja, na klar.
Das ist natürlich, kannst du es mit ein paar Worten sagen, wie ist das Arbeiten in der Hochleistungsküche, in der es wirklich abgeht?
Das kann man sich echt nicht vorstellen. Ja, stell dir vor, du hast einen 1 Meter mal 1 Meter Block vor dir, auf dem der heiß ist.
Okay.
So, und da stehen Töpfe drauf, weil du hast so den Posten, du musst das Gemüse zubereiten und suppen. So, und draußen hast du 20 Tische, A4 Leute.
Okay.
Und die kommen von 18 Uhr bis 18.30 Uhr, läuft das Restaurant so langsam voll. Und jeder von denen isst mindestens 5 Gänge.
Okay.
So, und zu jedem Gang musst du etwas machen. Ne? 20 mal 4 sind 80 mal 5. sind 400. Das heißt, du hast 400 Positionen innerhalb von einer halben Stunde. Und du stehst eigentlich auf deinem Posten und es macht vorne so ein Bonschreiber, der macht dann nee, wie so einen neuen Nadeldrucker. Und dann sagt vorne der Küchenchef immer nur, neu an der 10 kommt und ballert raus. Und du musst wissen, okay, was habe ich? Dann bereitest du das schon vor. So, in der gleichen Zeit willst du aber auch was anrichten. So, und du musst, wenn der Chef sagt, ey, in 5 Minuten schicken wir Tisch 15, musst du die Sachen haben. Weil es haben auch 6 andere Köche in der Küche gerade das genau fertig. So, wenn du es nicht fertig hast,
hast du raus. Alle.
Das ist wie Achterbahnfahren, unangeschnallt.
Und dann hast du noch einen Küchenchef, der vielleicht, man hört ja ab und zu davon, dass es Choleriker in der Küche gibt.
Absolut.
Der dann ausrastet, mit den Tellern hin und her schmeißt, dann kannst du die Scheiße nochmal von vorne zubereiten. Super, super erniedrigend. Ja. Also Wertschätzung gibt es in der Küche so gut wie gar nicht.
Ich hatte das erste Lehrjahr überhaupt keinen Namen. Ja, du lachst. Nein, aber es ist so, du komm her. Ja. Oder Arsch. So. Jemand kommt, hier, probier. Oh, das ist lecker. Hast du schon eine Meinung? Ich will nur, dass du wissen, wie es schmeckt. Du sollst mir nicht sagen, ob es gut ist. Das weiß ich selbst. Ah ja, Entschuldigung.
Ich stelle es mir auch drauf, krass vor, wenn du dann der einen Tag bist du gut, aber am zweiten Tag wird es schon schwerer und am dritten Tag ist es fast unmöglich.
Also,
ist so. Ist aber tatsächlich, ne? Also Leute, ihr auch vielleicht nicht zu stressen, wenn mal was nicht klappt und so in dem Restaurant. Wir hatten jetzt auch so einen Fall, war so ein bisschen Stahlbeutel drin, hast du es halt gesagt, einfach nicht, dass es... Aber du gehst in, was ist hier los mit meinem Essen? Mach doch, ne? Weil die Situation der Servicekräfte, die dort arbeiten, ist eh schon hart genug. Seid nicht noch arschig zu denen.
Ich habe mich auch teilweise mit einem Fleischerhaken im Gürtel und vorne an den Herden hast du so eine Reling und dann hakst du dich halt ein. So, weil irgendwann bist du so hacke, dass...
Aber jeder, es ist so krass, jeder, den ich kenne, der in der Gastro arbeitet, erzählt mir die gleichen Geschichten. Ja, vielleicht sollten wir da mal ansetzen, liebe Freunde.
Ja.
Also das ist gerade so ein richtiger Galgenhumor, weil die Zustände in den Gastronomiebetrieben, egal ob im Service oder in der Küche, sind hammerhart. Hammerhart.
Es wird, besser, aber ja.
Und dann gerade noch, du warst ja auch in einem hochpreisigen Etablissement, also, oder? Das ist es ja dann auch noch. Da denkst du ja, das erwarte ich jetzt vielleicht irgendwie, ne, wo, weiß ich nicht, in irgendeinem Hinterhof, aber das ist gerade da, wo es cool ist.
Je besser die Küche, umso schlechter die Bedingungen.
Oh, je größer. Jo, das ist ein krasser Spruch. Du hast ja auch schon von diesem Zusammenhalt gesprochen, den man dann natürlich fühlt auf MDMA, die durchgequatschten Nächte, irgendwie dieses nicht angeschrien werden von dem Chefkoch. Wieso bist du dann da nicht komplett abgetaucht in diese Welt? Also in die Drogenwelt?
Ich weiß es nicht. Instinkt? Wir haben ein bester Freund heutzutage noch, ist aus der Zeit so. Ne? Unser 25-jähriges.
Okay, du hast eine Tattoo. Cool.
Ja, willst du es beschreiben?
Ja, ich habe so ein Strichtattoo am Arm. So abgezählte 25 Jahre. Und wir haben zusammen die Kochlehre angefangen im gleichen Hotel.
Okay.
Und dann wussten wir halt auch ganz genau, wann wir uns kennengelernt haben. Und dann hatten wir halt unser 25-jähriges vor ein paar Jahren.
Das mussten wir feiern. Silber-Hochzeit.
Weil ich weiß, jeder, der irgendwie konsumiert, kommt irgendwann mal auch in die Situation, verkaufe ich nicht, wie finanziere ich den Konsum, man wird auch mal angestiftet zu irgendwas.
Ich glaube, den Zugang hätte ich haben können, es war mir immer zu viel Stress und die Leute, die ich getroffen habe, waren mir immer zu krass. So, ich habe Leute kennengelernt, da habe ich im Zimmer gesessen, wir wollten abends feiern gehen, so, dann kam eine Frau rein und hat geschrien, nein, und wurde dann von einem Typen, der hat sie gepackt, so ein Gürtel um den Hals und hat sie rausgezogen. Und wir sitzen so, was war das denn? Und der andere so, ja, ist mein Bruder, die hat keinen Bock zu arbeiten. So. Das ist mir aber erst, als ich euren Podcast, die ersten Staffel gehört habe, da ist mir erst klar geworden, was da passiert ist. So, das hat mich damals so, komm. Ne? So, und ich war nie interessiert genug. Ich war nie der Typ, der Geld machen wollte. So, anders als bei dir. Bei dir war ja immer so, dieses, ich will nach vorne, ich will daraus rausziehen. Und für mich ist einfach dieses Gemeinschaft, ich will eine geile Zeit. So, und ich nehme mit, was ich kriegen kann. So, und aber ich fand nie wirklich das Interesse daraus, richtig was zu machen, und obwohl die Chancen da gewesen wären.
Eigentlich hast du auch gesagt, dass es dir zu viel Stress gewesen wäre, und das macht für mich sehr viel Sinn, weil du hattest in deinem Job ultra viel Stress und zu Hause war es auch immer sehr stressig, hinher. Also das ist für mich ein großes Argument, wenn man einfach diesem Stress entfliehen möchte.
Aber gleichzeitig gehst du 18.000 D-Mark minus.
Ja. Aber ja nicht von heute auf morgen.
Und die sind dir dann weg. Und wie geht's dann weiter?
Also ich war nach den 2 Jahren, war ich wirklich hart im Minus.
Denke ich mir.
So, und dann klingelt es irgendwann an meiner Wohnungstür. Mein Vater stand vor der Tür und sagte, ja, deine Großmutter hat mir erzählt, es geht dir nicht gut.
Das ist eine Lüge. So, guck doch.
Genau, guck doch. So, meine Wohnungstür von unten, oben rüber, nach unten Pizzakartons.
Schwankt so im Türrahmen.
Und hat ein bisschen Zeit gedauert, aber hat irgendwann mein Vater gesagt, okay, pass auf. Ich weiß, dass du Schulden hast, ich zahle das, aber du verpisst dich aus dieser Stadt. Wow. Und du lässt alles zurück.
Wie alt warst du denn da?
19? Es ist schwer, es ist meine Jugend verschwimmt. Es ist
kenn ich irgendwo.
Ja. So, und dann war Zivildienst und dann ging ich halt weg aus der Stadt. So, ich bin ab und zu wiedergekommen, aber dann war ich erstmal so aus dieser Szene, also dieses tägliche mit den Leuten zu tun haben und so weiter. das wollte ich nicht mehr. So, und ich hatte auch irgendwann einen Punkt in der ganzen Konsumzeit, wo ich morgens aufgewacht bin und beziehungsweise nicht wach geworden bin, aber mir klar geworden ist, dass ich die ganze Nacht meine Hand angeguckt habe, mich gefreut habe, dass ich eine Hand habe. Mhm. Und dann dachte ich mir morgens irgendwie so, okay, es reicht. Jetzt ist es vorbei.
Aber schon auch, also krasser Move von deinem Dad, mhm, so zu sagen, hey, ich tilge das jetzt hier. Mhm. Gibt ja auch genügend Leute, die sagen, dein Problem, selber schuld. Und die Situation zu verlassen, also du hast ja gesagt, du solltest aus der Stadt ausziehen, ist ein klassisches Muster. Risikosituation verlassen, nennt man das eigentlich in allen therapeutischen Rahmen. Hast du das denn gemacht?
Ja, habe ich Zivildienst gemacht, in der Jugendherberge, klassisch. Es war auch eine geile Zeit und damals habe ich dann auch meine Ex-Frau kennengelernt. So, und dann sind wir halt zusammen nach Hamburg gegangen, da habe ich dann als Koch gearbeitet. Das war ein hartes Jahr und in dem Jahr habe ich auch beschlossen, so, ich will kein Koch mehr bleiben. So, das geht gar nicht, weil ich auch wusste, ich will Familie. Und mein Chefkoch damals, der hatte in seinem Haus ein eigenes Zimmer. So, und den einmal in der Woche ist sein Sohn mit seiner Frau gekommen und hat er sozusagen seinen Sohn gesehen. So, ansonsten haben die sich eigentlich kaum gesehen. So, und das habe ich gesehen und dachte mir so, das brauche ich nicht. Und dann war mir klar, ja, irgendwie was Neues machen. Und ein Kumpel von mir hat in Berlin gewohnt. Oh, wir gehen nach Berlin. Und so wieder mein Vater, ja, mach doch dein Abitur noch auf dem zweiten Bildungsweg. So, was für ein zweiter Bildungsweg? Ja, okay, mache ich.
Abendschule, zweiter Bildungsweg.
Nicht Abendschule, richtig tagsüber, Kolleg, so. Schöneberg. Ah. Richtig 3 Jahre Vollabitur.
Boah, Respekt.
Ja, und dann habe ich von 2001 bis knapp 2007 in Berlin gewohnt. Geile, okay, Zeit. Schönste Stadt der Welt.
Gibt es verschiedene Meinungen.
Ich komme von hier und ich denke so, nein, Bruder.
Ist ja okay, ist es okay. Nein, aber wenn du hier nicht unter die Räder kommst, dann kannst du überall anders bestehen.
Ja, mhm, ja, aber guck mal, ich bin halt vom Dorf gekommen. So, ja. Das war die größte Stadt. So. Und ich hatte damals Anschluss an Graffiti-Szene mit mir im Abitur. Also das war Poem damals.
Ah,
so, ja.
Oh, warte mal kurz. Ja. Die Atzen.
Ja.
Das so ist natürlich fett, wenn du, ja, wenn du Graffiti magst, und dann bist du hier natürlich schon gut aufgestellt.
So, und das war halt damals so die Szene, in der man dann gelandet ist.
Also für dich ging es nach Berlin. Ist deine damalige Partnerin dann einfach mitgekommen?
Ja, ja, 2006 entschieden, dass wir Eltern werden wollen.
Ah.
Und dann haben wir 2 wundervolle Söhne bekommen, sind nach Hannover gezogen, weil mein Studium da halt dann war und die Familie war nah dran.
So. Also nach dem Abitur hast du direkt angefangen zu studieren?
Ja, aber erst Lebensmittelwissenschaften auf Diplom-Ingenieur, ein Jahr lang.
Oh, das klingt.
Ich wollte Geld haben. So, und damals, ja, war so Ingenieurgeld, so alles klar, ich mache Diplom-Ingenieur. Stand an der TU, war in den ersten Vorlesungen Mathematik und dachte mir, hier bin ich nicht richtig, okay, ich muss hier wieder weg. So, und dann habe ich wieder als Koch gearbeitet. So, und da kommt dann noch die Verbindung her, warum ich gern mit den Jugendlichen eigentlich arbeite. Weil in den Küchen hatte ich dann Auszubildende und die haben sich bei mir auf dem Posten gesammelt. Mhm. So, und da war mir klar, ich will mit denen zusammenarbeiten. Das, mhm, ist das, was es mir gibt. So, und dann habe ich mit meiner Frau in Hannover gelebt und mit unseren beiden Söhnen. Und irgendwann wurde es schwierig. Ne? Kinder stellen eine Beziehung auf die Probe. Ich bin heute nicht sicher, ob man mit 20 unbedingt die Menschen fürs Leben kennenlernt. So, man wächst ja selbst, man entwickelt sich und irgendwann war es klar, es geht nicht weiter. So. Mhm.
Wie bist du in der Zeit ausgebrochen? Jemand, der davor schon seit der 14 ist, eigentlich irgendwie ausbricht und dann da auch da gerne mal dran, drauf hängen bleibt, was er macht, der hört damit ja nicht auf. Also hast du jetzt übermäßig gelernt oder hast du jetzt übermäßig Sport oder was hast du in der Zeit so gemacht?
Also während meines Studiums habe ich studiert, ich habe mich um meine Kinder gekümmert und ich habe nachts gekocht. Ich habe in einer Kochschule gearbeitet, habe dann 2 Abende die Woche bis nachts um 2 oder so in der Kochschule gehangen. Das war eigentlich damals so mein Leben, Familie. Ich habe mich voll ins Familienleben gestürzt.
Okay.
So, das war auch alles. Ich habe alles andere eigentlich weggelassen. So. Okay. Und dann meine Familie wurde so ein Hintergrund, meine ganzen Freunde waren im Hintergrund. Und ich habe eigentlich mich voll in die Familie gestürzt. So, okay. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist nicht das, was mich bewegt. Und dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch, klassischen, weil mir klar war, es geht nicht weiter, aber ich will nicht, dass meine Kinder das Gleiche erleben wie ich. Und das war ein Riesenblob. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich einweisen.
Wow, das, genau, kam jetzt unerwartet.
Ja, und dann war ich 6 Wochen in der Klinik.
Und war das dein erster Aufenthalt? Weil, ja, den Entzug hast du alleine gemacht damals?
Ja. Alle Entzüge habe ich von jetzt auf gleich gemacht.
Das wollte, okay, ich auch fragen. Also, während du dann die Mutter deiner Kinder kennengelernt hast, gab es da noch Substanzen? Weil es klingt immer noch nach einem anstrengenden, ja, Alltag.
Aber war es nicht.
Okay.
Aber ich bin mal von einer Sache zur anderen. So, ich habe damals dann mit den Substanzen aufgehört. Mit dem Kiffen habe ich aufgehört, weil ich mit World of Warcraft angefangen habe.
Da ist es. Ich wusste doch, dass da noch irgendwas kommt. Ist so. World of Warcraft, ist eine schöne Flucht. Das war das, was ich ja eigentlich hören wollte. Oder nicht hören wollte, aber wusste, dass es das.
Es gibt manche Leute, die nicht wissen, was World of Warcraft ist. Es ist ein Computerspiel, wo man sehr viel Zeit mit verbringen kann.
Es ist quasi sowas wie Pong.
Sowas wie Pong mit mehreren so wie, und eigentlich ganz anders.
Genau, und
es ist die Schach mit Würfeln.
Leute, vertraut mir, es ist einfach ein Spiel, was viel Zeit kostet.
Ja, es kostet viel Zeit und
Geld.
Wie viel Zeit hast du denn da so investiert, als jemand, der doch sehr exzessiv ist in dem, was er tut?
Ich habe damals in 3 Jahren Spielzeit knapp ein komplettes Jahr vom PC verbracht.
Ah, also ein Drittel deiner Lebenszeit hast du dieses Spiel gespielt.
Ja.
Warst du wenigstens gut?
Was heißt gut?
Also mit Top Ranking?
Nein. Ich war nie World irgendwas. Nein.
Du arbeitest nachts, du studierst, du hast eine Familie. Du spielst ein ganzes Jahr
kein Stück. Da habe ich nicht mehr gespielt.
Okay.
Als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, mein erster Sohn, habe ich World of Warcraft aufgehört. Und jetzt auf gleich Cut weg. Weil mir klar war, es geht nicht.
Okay.
So, das kriegst du nicht unter deinen Hut. Du
hast die Zeit nicht mehr.
So und wie damals mit den Substanzen von jetzt auf gleich, so tut mir nicht mehr gut, ich höre auf.
Aber es ist schon, also du scheinst ja schon ein Mensch zu sein, der an gewissen Punkten in seinem Leben eine Entscheidung trifft für das, was ihn in dem Moment besser tut, als das, was er gerade tut.
Ja,
eigentlich schon die richtigen Entscheidungen, wenn man so in richtig und falsch reden will. Was ich mich frage, ist das ein Aushalten? Also triffst du die richtige, in Anführungszeichen, Entscheidung und hältst das dann nur für ein paar Jahre aus und fällst dann wieder in ein Muster? Oder ändert sich da tatsächlich der Weg?
Ich glaube, ich habe immer das getan, was erwartet worden ist und was da war. Mhm. So, und das habe ich getan. Mhm. Und das hat halt nach der Klinik aufgehört.
Genau, weil diese Bedürfnisse, die dich dazu gebracht haben, jetzt, wenn wir World of Warcraft als Flucht sehen wollen, dort reinzugehen und da so viel Zeit zu verbringen. Die Bedürfnisse hören ja nicht auf, nur weil man selber die Entscheidung trifft, das nicht mehr zu tun.
Ja.
Also das ist immer so ein bisschen so ein Gedanke. Das ist auch einer der Fehler, die in diesem, der muss nur aufhören und der muss nur was anderes, der Fehler, der da zugrunde liegt. Davon ist ja das Problem. Du hast nur das Symptom behandelt. Du hast ja die Ursache nicht verändert. Und dann kommt eben sowas wie der komplette Zusammenbruch, wenn du an so einem Punkt stehst, wo du nicht mehr kannst.
Ja. Und dann wo du auch weißt, dass du nicht mehr den anderen Weg gehen möchtest. So.
Okay.
Weil es ist einfach nicht mehr, das ging nicht mehr.
Und dann warst du in der Klinik und die konnten dir tatsächlich helfen.
Ja, da habe ich das erste Mal eigentlich gemerkt, so, dass ich nicht das mache, was ich eigentlich machen will.
Mhm.
So. Und das war dann so ein Punkt für mich, an dem ich dann nach der Klinik muss man ja eine anschließende Therapie. Und sich dem dann zu stellen und zu sagen, was will ich eigentlich? So und auch zu sagen, ich mach das aber auch, ich bin es wert, das zu tun, egal was die anderen Menschen sagen. So, das ist ja immer, also wenn ich sage, ich will das tun, dann gibt es ja Menschen, warum machst du denn das? So. Und diese Frage nach, warum machst du denn das, beantworte ich ja mittlerweile, weil ich es will und weil ich es kann. So.
Beste Antwort.
Und das ist, aber es ist halt, wenn du aufgewachsen bist, wie ich aufgewachsen bin. So, und du hast Angst, die Leute gehen. So, und du willst eigentlich Zusammengehörigkeit. Dann tust du Dinge, die dir nicht gut tun, nur damit die Leute bei dir bleiben. So, und das habe ich dann irgendwann halt sein gelassen.
Hört mal bitte da draußen alle ganz, 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 ganz genau hin. Und jetzt reflektiert bitte mal kurz. Nehmt euch mal 2-3 Minuten und reflektiert mal kurz, wie das bei euch früher war. Weil das ist die Regel. Das ist nicht was Besonderes. Das ist nicht der Ausnahmefall. Das ist die Regel. Boah.
Ja,
tut weh.
Durchaus. Ich habe auch eine Gänsehaut nach der anderen gerade.
Also wir sind große Verfechter von Therapie, von Arbeiten an sich selbst, von Coachings, von, ich finde Auszeit ist so ein blödes Wort irgendwie, aber von Zeit an sich selbst irgendwie zu arbeiten, seinen eigenen Kompass wieder vielleicht sogar das erste Mal anzuwerfen und dadurch so eine Art Reboot machen zu können. Wie ging es danach weiter?
Ja, wie ging es danach weiter? Trennung, auseinanderziehen, das Leben hinbekommen. Ich habe dann Gott sei Dank eine wundervolle Frau kennengelernt, mit der ich heute sehr, sehr glücklich bin. Ja, erst als ich angefangen habe, ehrlich mit mir zu sein, konnte ich den Menschen in mein Leben lassen, der zu mir passt. Weil alles vorher wäre nicht richtig gewesen. Das ist, wenn man es beschreibt, ist es immer doof. Die einen sagen immer, sowas gibt es nicht. Die anderen versuchen es immer schlecht zu reden. Aber es ist einfach wunderschön. Und es ist wie in diesem schnulzigen Film. So, es passt einfach richtig gut zusammen.
Toll. Wer redet sowas denn schlecht? Was für ein Monster?
Monster.
Das sind alles Hater.
Ja.
Das, wie häufig findest du das? Du erzählst, mir geht's gut und die Leute sagen, Ja, aber das ist nur am Anfang so. Ja,
weißt du, was die da tun? Die projizieren ihre Ängste oder Komplexe auf dich.
Ja. Oder auch Erfahrungen.
Ja, negative Erfahrungen. Und das sind Energievampire. Ja. Viele Leute können auch gar nicht ertragen, wenn es jemand anderem gut geht.
Was sage ich auch meinen Schülern ganz häufig so, wenn euch einer sagt, das geht nicht so, dann sagt er euch nur, das ist meine Grenze, aber es muss nicht eure Grenze sein. Mhm. So, da könnt ihr drüber gehen. Das ist überhaupt kein Ding.
Ja. Jetzt haben wir einmal ganz kurz etwas länger in dein Leben reingezoomt, um zu verstehen, wer du überhaupt bist. Mhm. Jetzt haben wir aber wenig über die Schule gesprochen, also verhältnismäßig wenig. Wie gibst du deine Erfahrungen deinen Schülern mit, dass die einen Mehrwert daraus ziehen?
Ich habe es eine ganze Weile lang halt durch normalen Unterricht probiert. Durch viel Reden, durch viele Einzelgespräche, auch während des Unterrichts. Ja, wir machen Unterricht, die Inhalte sind aber sehr offen. So, und ich kann halt auch sehr viel in meinen Unterrichten aufgreifen. Ich mache zum Beispiel auch eure Podcasts in meinem Unterricht.
Was?
Wow. Ja,
okay. Welche Folge?
Witzigerweise höre ich mit den Schülern immer gerne die Folge mit den Fußfetischisten.
Ja. So in dem Moment. Meine.
Weil die Schüler sagen am Anfang immer so, echt jetzt? Wir gehen gar nicht. Und dann so auf einmal, die kriegen Schuhe dafür. So was? Die müssen nichts machen, aber die kriegen Schuhe.
Ich weiß nicht,
das will ich auch machen. Und so ganz häufig sind so diese Punkte, wo ich dann so stoppe und sage so, am Anfang habt ihr so gejudged, ne? Das geht doch gar nicht und voll komisch und so. Und jetzt wollt ihr es auch machen, weil ihr was bekommt. Echt jetzt?
Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Max hat in der Folge einen wunderschönen Satz rausgehauen. Der hat gesagt, ihr judged über jemanden, der sagt, dass er etwas hat, was ihn glücklich macht.
Ah, ja.
So, und was fällt euch ein? Der Mann hat etwas, was ihn glücklich macht. Was habt ihr? So, und das frage ich meine Schüler dann halt auch. So, was macht denn euch glücklich? So, und was du hast, ist ganz häufig Flatline. Mhm. Es kommt gar nichts.
Mhm. Mhm. Wir machen das in den Anti-Gewalt-Trainings immer. Und es sind ja oft die Kids, die jetzt bei dir sind. So dieses, am Anfang erzähl uns eine schöne Sache, die diese Woche passiert ist. Ja. Sag mir eine Scheißsache, die dir passiert ist. Ja. Da haben die sofort was. Wer heute alles zu denen schon kacke war, aber einmal sozusagen so irgendwie was Gutes passiert ist. Das ist sehr, sehr schwierig für die. Da quäle ich die durch wochenlang immer.
Oder auch die zu fragen, so nenn mal eine gute Eigenschaft von dir. Was ist eine Eigenschaft? So, hä? Hm. So, das geht nicht. So, und dann Selbstwert und dieses ganze, Leute, ihr wisst nicht, was ihr tun wollt. So, und ihr habt keinen Plan und das ist nicht okay. So, und ihr könnt eigentlich was. Und das habe ich halt viele Jahre versucht, in Gesprächen zu machen. Und jetzt habe ich einen wundervollen Kollegen zu mir in die Abteilung bekommen und wir haben zusammen eine Schülerfirma gegründet.
Okay.
So, und wir bringen unseren Schülern jetzt bei, ich kann mich so an Tara und Max erinnern, die immer sagen, in der Schule lernt man das Falsche. Mhm. Was wir über Steuern erklären oder so. Und natürlich auch als du bei Bob warst, gesagt hast, nach dem 6. Schuljahr hätte ich rausgehen können. Ich hatte alles gelernt, was ich brauchte. Mhm. Es stimmt ja auch zum Teil. So. Ja, es ist leider so. Und wir haben jetzt eine Schülerfirma gegründet und wir betreiben die Cafeterien unserer Schulen. Also die Idee dahinter ist, eigentlich verkaufen wir Essen in Weglesern, so, weil es halt nachhaltig ist. Wir wollen Umweltbewusstsein schaffen. Und diese Schülerfirma geht nächstes Jahr richtig damit los, dass die Schüler dann wirklich die einzelnen Posten übernehmen. Da gibt es einen Chef, es gibt einen Personalmanager, es gibt jemanden, der sich um Einkauf kümmert. Und wir machen das ganze Ding durch.
Wie geil seid ihr?
Eine Eröffnung, ein Produkt, so was wollen wir machen, wo wollen wir einkaufen. Natürlich haben wir viele Sachen vorgeplant. So, wir sind seit Wochen dabei, Lieferanten, Partner zu finden und so weiter und so fort. Aber im nächsten Schuljahr werden sich alle, die bei uns Sachen bestellen, also mit unseren Schülern verhandeln müssen. So, und unsere Schüler planen die Einkäufe, die planen die Menüs. So, die planen, was gibt es. So, und das ist jetzt schon, wenn dann ein Lehrer was isst, so, und der kommt zu einem Schüler und sagt, ich habe heute deine Kartoffelsuppe gegessen, die war super geil. Mhm. Und die Schüler stehen da.
Hat er gerade was Gutes gesagt?
Der Lehrer geht weiter. Haben Sie gehört? Er hat gesagt, das hat ihm geschmeckt. So, ja, das schmeckt dir auch so. So, und das ist, erstens lernen die Schüler, ich kann was. So, und ich werde gesehen. So, und ich habe einen Einfluss auf diese Menschen. So, und das baut die unheimlich auf.
Das heißt, es geht nicht nur um Aufgaben übernehmen, sondern es geht darum, Vertrauen zu bekommen und Verantwortung zu übernehmen.
Ja, absolut. Also, du hast ja in dem Augenblick, sagen wir, das ist deine Aufgabe, die musst du erfüllen. So, wir vertrauen dir das an. So, das geht ja um teilweise hunderte von Euro Einkauf. So, und die Schüler merken, ich kriege Vertrauen, das kommt wieder auf Selbstwertgefühl und dadurch wollen sie auch irgendwann das Vertrauen. Mhm. So, und den Schülern das Vertrauen entgegenzubringen und zu sagen, ich vertraue dir, ich weiß, dass du das kannst. So, und dann schaffen sie es oder sie tun es.
Aber trotzdem in einem Rahmen, in dem man noch nicht ganz viel verkacken kann, ne? Sondern hat noch so ein bisschen Auge drauf.
Und trotzdem bedeutet das natürlich auch, hey, für die Aufgabe, die du hier übernehmen sollst, für die du auch die Verantwortung hast, brauchst du natürlich auch Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, damit du deine Aufgabe gewissenhaft übernehmen kannst. Aber das ist ein Ding, was viele Unternehmer falsch machen, nämlich Aufgaben abgeben, aber nicht die Voraussetzungen schaffen, dass die Leute ihre Aufgaben auch gewissenhaft erfüllen können.
Oh, danke. Ja? In fast jedem Angestelltenjob, den ich hier hatte, haben mir nämlich die Gegebenheiten gefehlt.
Also, absolut, ganz, ganz oft.
Es ist ja auch nicht nur das Vertrauen von den Lehrkräften. So, wenn du verantwortlich bist für die Firma und da sind ja auch andere Schüler, die daran mitarbeiten. So, und du hast an einem Morgen keinen Bock aufzustehen. Vielleicht stehst du doch auf, weil du weißt, wenn du nicht kommst am nächsten Tag, wirst du gesteinigt. So, du warst nicht da. So, und das ist, ja, es ist auch ein Gemeinschaftsgefühl. So klar, du merkst auch, es sind ja nicht nur die Lehrer, die mir vertrauen, es sind auch andere Schüler. Und es sind dann die Kunden, weil es funktioniert nicht.
Ja, aber nur wenn du nicht kommst, weil du keinen Bock hast, ne? Jeder versteht, wenn du krank bist oder sowas.
Absolut.
Also sollte jedenfalls jeder verstehen.
Ja. Dann noch zu lernen, wie funktioniert ein Betrieb? Wenn die später in Lehre gehen und der Chef sagt, oh, ich hatte heute so einen schweren Tag. Und die sagen, ja, Mann, ich weiß, wie es dir geht. Personalmanagement habe ich auch schon mal gemacht. So, wie hast du schon mal gemacht? Ja, auch Kassenführung, so damals Schülerfirma. So jemand, der es nicht gemacht hat, sagt so, ja, du hast einen harten Tag, ja, du bist Chef, du tust doch nichts so. Es schafft ein anderes Verständnis von der Welt. Und dann gibt es noch die Komponente daran, so, es ist auch eine andere Form von Schule. Ganz viele haben keinen Bock mehr auf dieses 9-to-5 in der Schule, ich habe keine Lust mehr, klassischer Unterricht. So, und das ist was anderes. So, du wirst wirksam, du tust etwas.
Das macht mich gerade so glücklich zu hören, weil es ist tatsächlich so, dass man, wenn man die Perspektive nicht eingenommen hat, ne, dann denkt man oft, ja, der macht nichts, dies macht nichts. Ja. Wie oft höre ich, Politiker machen ja nichts, die gehen ja noch nicht mal ins Plenum rein, aber deren Terminpläne sind super, super, super voll. So. Mhm. Und also du hast gesagt, du hast Zivildienst gemacht und ich wäre eigentlich für so ein Modell mit mehreren freiwilligen Jahren oder Halbjahre, wo man einmal in die Wirtschaft reinguckt, ins Unternehmertum reinguckt, in die sozialen Berufe reinguckt, auch ins Militär reinschaut, um wirklich jede Perspektive einmal beleuchten zu können, bevor man wirklich ins Berufsleben startet und sich quasi dann aussuchen kann, okay, wo geht's denn? Diese zwei mickrigen Schülerpraktiker, ich bitte dich, was soll das? Das ist lächerlich. Ich war in einem Ofenmuseum. Weil, soll ich dir sagen, warum? Weil ich wusste, da ist, Digga, da kannst du dein Leben chillen, da kannst du den ganzen Tag kiffen. So. Ja.
Genau das ist es.
Und ist warm.
Das ist geil. Aber ich hatte schon Schüler, die haben gesagt, kann ich hier am Kiosk Praktikum machen? Das ist ein Onkel von mir. Also nee, Digga, du hast garantiert nicht, weil im Kiosk von deinem Onkel, dann weiß ich nämlich genau, was du gar nicht zu machen
hast. Ja, unsere Jungs genau auch oft, schieß aber.
Genau so. Aber das ist ja mal mega geil. Das heißt, ihr baut quasi ein eigenes Unternehmen auf, führt die Schüler rechtzeitig dahin und gerade dann auch noch die Art Schüler, die ja eigentlich nicht in so eine Position käme.
Ja.
Mann, Hammer.
Und das ist auch eine Qualifikation, wenn die später kommen und sagen, ja, ich habe nur einen Hauptschulabschluss, aber ich kann was. So, wir wollen zum Beispiel eine Siebträgermaschine anschaffen so und welcher Jugendliche kann so ein Ding bedienen? Und daran musst du eigentlich angelernt werden. Und wenn die das schon können und sagen, das kann ich, kein Thema, ja, es ist halt was anderes.
Es gibt einfach schon Skills, die mitbringen. Richtig. Das ist was denen auch keiner mehr wegnehmen kann.
Also erst nochmal auch ein Lob. Ich finde, du hast auch für dich, also jetzt nicht nur für die Schüler, sondern ich finde es auch geil, dass du das gemacht hast, weil da kannst du deine ganzen Erfahrungen mit reinbringen. Mhm. Ne? Also gerade, weil es jetzt auch wieder was mit der Schulcafeteria zu tun hat,
ja, klar,
ist deine Expertise perfekt. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wie kriegst du das in den Lehrplan integriert oder seid ihr da freier als jetzt die Regelschule?
Also wir sind freier. Wir haben zwar in den Klassen, wo es zum Hauptschulabschluss geht, die müssen Mathe und so weiter machen. Mhm. Wir haben allerdings, funktionieren wir nach Qualitätsbausteinen. Das heißt, wir pressen die Inhalte in einzelne Blöcke und die schließen wir sozusagen ab. Und die Inhalte, die sie für diese Firma machen, können wir in jedem dieser Bereiche abbilden.
Aber du musstest die integrieren?
Ja.
Also dann musstest du dir Gedanken machen?
Ja, mache ich noch.
Machst du noch?
Ja.
Also das ist immer gerade bei dem Problem, dass diese Kreativität, die du gerade im Umgang mit Jugendlichen brauchst, dass die eigentlich an vielen Stellen sogar erlaubt wäre. Also Beispiel auch Jugendstrafrecht, so Richter dürften das, kreative Strafen geben. Aber die Gedanken, die man sich machen muss, die Kreativität, die du brauchst, die Eigeninitiative, die du brauchst, aus verschiedenen Gründen oft nicht da ist.
Ja.
Auf also Überforderung, ne? Also
kann einer sein, Überforderung, kein Bock, Unwissenheit, glauben, dass es so nicht funktioniert, negative Erfahrungen. Es gibt viele Gründe, warum
das
nicht ist.
Das Schulsystem an sich, es macht Leute aktiv kaputt.
Ja,
so, das zu wissen, kann ich nicht, darf ich? Es gibt so viel zu beachten, was du eigentlich machen musst. Und
ja, mich würde interessieren, wie deine Kollegen dazu eingestellt sind, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche vielleicht sowas belächeln oder auch verurteilen, vorverurteilen, weil sie sich aber selber nicht so sehr engagieren wie du? Oder was hast du für Erfahrungen gemacht im Kollegium?
Die sind alle total positiv.
Wow.
So, die freut es, weil sie kriegen ja was zu essen. Ja, viele feiern es. die es haten, die kriegt man eigentlich weniger mit. Es ist häufig, dass die dann sagen, ah, das Essen war nicht so geil und so. Und dann sitze ich daneben und sage, ja, dann geh doch mal hin und sag, was die besser machen können. So meine ich das ja gar nicht. Ich sage, ja, geh doch da mal bitte runter. Ja. So, und liefern ein konstruktives Feedback. Aber hier oben sich jetzt den Mund fusselig zu reden, das bringt nichts. Mhm. So, aber im Grunde genommen finden es die meisten toll. Die Wirtschaft drumherum findet es nicht ganz so geil. Mhm. So, wir hatten es auch schon das Ordnungsamt da, zur Überprüfung der Hygiene. So. Mhm. Aber das Ding ist, eine Schülerfirma ist limitiert in dem Umsatz. Also wir dürfen 39.000 Euro Jahresumsatz haben und danach ist Feierabend. So eine Schülerfirma, ganz häufig habe ich mittlerweile Diskussionen auch so mit den Firmen drumherum und auch mit Leuten, die ausbilden. Ja, das nimmt uns ja den Markt. So, nein, wir sind keine Firma an sich. Wir wollen nicht auf den Markt, sondern wir machen Bildung. So, das ist ein Bildungsprojekt. Das ist keine Firma, die Geld verdienen will. So, wir dürfen gar kein Geld verdienen. Wir dürfen keinen Gewinn machen. Wir müssen das alles wieder investieren. So, wir gehören eigentlich dem Bundesland, in dem ich arbeite. So, wir sind ein Teil des Landes. Wir sind keine Firma, die in Konkurrenz zu irgendjemandem tritt. Wir sind ein Bildungsprojekt des Landes. So, und das ist essentiell. Das müssen alle anderen verstehen. Wir sind ein Teil der Schule. Mhm. So, und das muss man immer, immer wieder sagen. Wir hätten einen Preis bekommen können und die Jury war sich aber nicht sicher, ob es rechtens ist, Schülern Geld zu geben, die für andere Schüler Essen kochen. So, und du stehst ja nicht so, okay. So, und da muss man halt dann viel kommunizieren, man muss viel arbeiten, man muss viel aufklären und das ist unheimlich viel Arbeit.
Mhm. Ja, und deswegen habt ihr den Preis nicht gekriegt?
Ja, wir waren nicht finanzierbar.
Das ist doch, also, ja, da fasst man sich an den Kopf so, ne? Man kann ja auch einen Preis austeilen, ohne, ja, also weißt du, okay.
Das war auch mein erster Gedanke. Aber wenn du dann mit den Menschen redest und dann die Unsicherheit spürst und dir klar wird, ja verdammt, ich hätte für mehr Sicherheit sorgen sollen, als ich das Konzept eingereicht hatte. Ich hätte klar machen sollen, wie unsere Regeln sind. So, vielleicht geht's beim nächsten Mal.
Ja, eben, nein, das ist ja auch ein aktives Learning für dich so.
Absolut.
Und gut, da musst du dann durch, da lernst du dabei. Kannst vielleicht auch die Erkenntnisse, die du jetzt machst, dann irgendwann anderen zur Verfügung stellen. Ne? Also an anderen Projekten. Die Idee ist ja, die gibt es ja. Mhm. Ne? Es gibt es auch, außer für Cafeteria, auch noch für andere.
Es gibt hunderte von Schülerfirmen in Deutschland.
Ja, und das ist super. Das ist wirklich super.
In der Nähe von Nürnberg sogar eine Schule, die macht ein Repair-Café für Elektrosachen. Das ist riesengroß. Mhm. So, und es gibt andere, die machen Merchandise für ihre Schule. Mhm. So, die ganzen, ne, alles, was du hast. Es gibt jedes Berufsfeld. Es gibt alles. So, es gibt selbst Kleinflugzeugbauer. So, die können Schülerfirmen machen und eigene Propeller herstellen, wenn sie wollen. So, oder bei uns die Tischler könnten eine eigene Firma machen.
Hast du eine Idee, wie viele Schülerfirmen es bundesweit gibt?
Nein, überhaupt nicht.
Wahrscheinlich zu wenig, ne?
Also würde ich sagen, ja. Also es ist gerade für Berufsschulen, gerade für den Berufseinstiegsbereich, also dem Bereich, wo ich arbeite, halte ich es für absolut super. So, weil du erfüllst so viele Sachen für die Jugendlichen, ein anderes Schulbild, tätig werden, wirklich was lernen, was sie später brauchen, Selbstwert aufzutanken, Nachhaltigkeit. So, wir haben uns jetzt nach dem Preis überlegt, sag mal, es gibt ja so 17 SDGs von der UNO, so die Nachhaltigkeit definieren.
SDGs, du meinst die 17 globalen Ziele. Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit ist ein englischer Abkürzung, Sustainable Development Goals. Aha.
Und da bilden wir auf 13 Stück ab. So 13 von 17.
Richtig
gut. In dieser Schülerfirma drin, wenn man sie so macht. Und das, du kannst alles daran abbilden.
Wäre nicht dann die Idee irgendwie, dass man eine Verknüpfung sogar zur Wirtschaft irgendwie hinbekommt?
Absolut.
Dass,
auch
dass die warum sich involvieren, dass die großen Arbeitgeber im jeweiligen Ort dann schon sagen, hey, hier ist schon mal die Non-Profit, die wir supporten, bei der ihr anfangen könnt und dann theoretisch vielleicht sogar schon euren Ausbildungsplatz für später euch da beweisen könnt in die Richtung?
Na klar. Das habe ich auch gedacht, weil ich denke mir gerade so, wie kann man denn als Unternehmen, was weiß, dass wir einen Fachkräftemangel in Deutschland haben, das haten, das ist doch totaler Schwachsinn. Damit schießt man sich doch selbst und seine Perspektive, seine eigenen Zukunft ins Bein.
Aber es geht ums Geld. Und es geht um einen Bereich von, also jetzt, ich spreche mal von meiner Firma, es geht um einen Bereich von Jugendlichen, die in der Wirtschaft eigentlich keine Rolle mehr spielen. So, alle wollen Abiturienten. Ich hatte Schüler, die waren in einem Hotel und haben sich vorgestellt und da hieß es, ja, wann machen Sie Ihr Abitur? Meine Schüler so entschuldigen, sie, aber sie haben doch meine Bewerbung gekommen. Das steht es doch. So, wieso fragen sie mich sowas? Sie machen Hauptschulabschluss. Ja, dann war das Gespräch ruckzuck vorbei. So, und das, ja, eigentlich könnte die Wirtschaft da sehr rangehen. Dann ist halt immer die Sache rechtlich, ist das dann Einfluss haben, ist das Sponsoring und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die müsste man vorher rechtlich klären, wenn die Wirtschaft für sie für sowas interessiert.
Also, vielleicht ist es auch aus der Erfahrung herausgeboren, ne? Aber meine Herangehensweise mittlerweile ist komplett anders. Mhm. Ich habe in meinen Abstinenz-Starter-Kits so eine Chili-Bonbons drin. Mhm. Die lasse ich in Zukunft von der Werkstatt machen. die mit benachteiligten Menschen zusammenarbeitet. Das Merchandise wird im Gefängnis produziert. So, natürlich brauchen die Leute eine Perspektive. Und es geht da gar nicht darum, irgendwie vermeintlich schwache Menschen auszubeuten, sondern denen einfach eine Perspektive zu geben. Das muss doch jeder checken. Also jeder Unternehmer muss das doch kapieren.
Nein. Also ich bin auch in einem Verein oder in einem Arbeitskreis für benachteiligte Schüler in Norddeutschland aus 4 Bundesländern, 5. Und wir haben uns extra, deswegen wurde es gegründet, um diesen Jugendlichen eine Lobby zu geben, um sich auszutauschen. Und dafür, es ist super schwierig. Die Schüler sind wirklich einfach, die sind nicht auf dem Radar. So, und das ist eine Riesensache, die liegen gelassen wird. Aber weil es ihnen einfach nicht zugetraut wird, stabiles Leben, weil, ja, die haben ja schon die Schule nicht geschafft, was sollen sie sonst schaffen? So, und das ist ein riesen Ding, was liegen gelassen wird.
Was man nicht vergessen darf, es gibt auch einfach sehr, sehr viele externe Faktoren, die dazu führen, dass clevere Kids mit genug Potenzial einfach ihre Schule nicht schaffen können. Ich habe da vor kurzem auch wieder die Geschichte so, du hast eine Schulschwänzerin, die so auf den ersten Blick, sie original, lange Nägel, Wimpern, dafür Bock, aber für die Schule kein Bock. Das war so mein erster Impuls irgendwie. Ich so, ja, das konntest du doch auch. Und dann hörst du aber die Geschichte so ein bisschen und dann kam irgendwann so, ja, halt der Vater ist Alkoholiker und sie bringt den halt nachts ins Bett, weil der halt 2-3 Mal pro Nacht irgendwie die Treppe runterfällt. Und wenn du das halt mal eine Woche gemacht hast, 2 Wochen lang gemacht hast, wenn du Notarzt rufen musst, irgendwie alle 3 Tage lang mitten in der Nacht, weil du halt denkst, dein Vater stirbt mit einem aufgeschlagenen Schädel irgendwie am Treppenboden liegt. Und dann kommst du nach 2 Wochen, wo du gefehlt hast, wieder in die Schule und die anderen sind so, ja, wo warst du denn? Und die Lehrer sind so, ja, wo warst du denn? Und du kriegst Stress. Dann entsteht dieses Schwänzen, das dann dazu führt, dass sie halt die 9., 10. irgendwie nicht zu Ende machen. Und dann bei dir landen.
Ja.
2 Jahre später. Und aber auch schon diesen Nimbus haben des Schulschwänzen, der keinen Bock hat.
Ja, nicht mal nur das, ne? Also wenn wir uns mal das Schulsystem in den letzten Jahren angucken. Also es war Hauptschüler, ohne das böse zu meinen, sind eigentlich viel, viel mehr vorhanden in der Gesellschaft gewesen als Realschüler und Gymnasiasten. Und heute wird es genau anders gefordert. Mhm. Das ist totaler Blödsinn. Ja.
Kurz nochmal zu deinem Beispiel gerade, das Mädchen, ich habe die richtig vor Augen, wie du sie beschrieben hast, kann mich damit sehr identifizieren und das ist ja auch so ein Teufelskreis für sie, sie macht diese Fassade, sie hält die aufrecht mit ihren Nägeln, ihren Wimpern, ihrem Lipliner, ihren Extensions und was weiß ich, weil das ihre Schutzhülle ist und sie kommt in die Schule mit ihrer Schutzhülle und kriegt dann auch als erstes diesen Spruch, ach dafür hat es gereicht, so hast heute wieder, bist zu spät, weil du 3-4 Stunden vorm Spiegel verbracht hast. So, das ist der erste Spruch, den sie hört, wenn sie in die Schule kommt. Und vielleicht ist sie ein paar Mal aus Übermüdung nicht hingekommen, weil sie eh schon zu spät war. Und irgendwann meidet sie die Schule. Mhm. Genau aus solchen Gründen. Und dann sitzt sie vielleicht hoffentlich irgendwann bei dir, Till, und macht ihren Abschluss nach. Mhm. Also der Worst Case ist, da gibt es keinen Abschluss mehr. Vielleicht kommt irgendwann ein Kind und dann wird sie selber eine Mutter, die ihr Kind schlecht fördern kann, weil sie selber nie gefördert wurde. Und das Schminken hat ja auch irgendwie was Meditatives. Also ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele YouTube-Tutorials bestehen und gerade junge Mädchen investieren viel Zeit, sich diese Videos anzugucken und diese Looks nachzuschminken. Das ist nicht nur einfach Schminken, das ist wie eine Beschäftigung, wobei man abschalten kann.
Also meine Frau ist ja Make-up-Artist. Wenn die aggro schminken würde, dann würde das Make-up ja gar nicht funktionieren.
Ja, genau. Du kannst nicht wütend schminken. Zumindest nicht, wenn du danach auch alltagstauglich aussehen möchtest.
Du siehst dann danach gehst du raus.
Aber ja, genau.
So Elektro-Ghetto-Tattoo ins Gesicht gemalt. Und jetzt reden wir hier von Lehrern und Mitschülern, ne? Und zu Hause sieht es vielleicht genauso aus. Also das ist diese gewaltvolle Kommunikation ohne auch nur einen Funken von Empathie für das Gegenüber und für die Bedürfnisse des Gegenübers. Ja, wenn du dein ganzes Leben lang überall hörst, und damit sind wir eigentlich am Anfang von der Episode wieder, dass deine Emotionen nichts wert sind, dass du nicht richtig bist, natürlich gibst du dich selbst, gibst die Welt auf und machst dein Ding. Und scheiß auf alles, ist doch klar.
Und warum sollte ich den Menschen, die mir solche Sprüche drücken, eigentlich sagen, wie es mir wirklich geht?
Ja.
So, die Schüler kennen eigentlich nur, es interessiert die Lehrer nicht. Mhm. So, und das ist genau das Gleiche andersrum. Ich hatte schon eine Schülerin, die hat gesagt, da sage ich, oh geil, ne, ist Freitag, so Feierabend, so, ich gehe jetzt einkaufen, fahre ich nach Hause. Wie, sie fahren nach Hause? Ich sage, ja, so Dach, Haus, ne? Kennst du ja, schlafen. Ja, na klar. Ich sage, wie, ja, na klar. Ich habe es eben gedacht, sie leben in der Schule.
Nein.
Also ja, ich habe unten im Keller steht mein Sarg, da lege ich mich gleich rein. So.
Gehst du ja wie mir bei der ARD.
Hey. Absolut. Da musste ich vorhin auch schmunzeln, als ich das gehört habe.
So, wie, sie gehen nach Hause. Ja.
So, Lehrer, du bist für viele wirklich eine Rolle. Nur eine Rolle, die sie nicht mögen. Ja. Und eine Rolle, da haben die Eltern schon gesagt, ey, Schule ist scheiße. So, ich habe eine Schülerin, die will Konditorin werden. Sondern die hätte die Möglichkeit und dann kommt sie, ja, habe ich nicht gemacht. Warum nicht? Ja, meine Mama hat gesagt, das ist ein Scheißjob. Und ich denke mir so, was zur Hölle? Lass sie das doch machen, 3 Jahre. Das muss sie doch nicht bleiben, aber sei doch froh, dass sie es macht.
Dass sie dann was in der Tasche hat, zumindest. Ne?
Na klar.
Und wer weiß, vielleicht wird sie die allerbeste Konditorin auf Instagram.
Whatever. Ja, genau. So. Aber dieses vorher kaputtreden, dieses, ah nein, das ist scheiße oder sei nicht ehrlich, ne? So lass deine Gefühle nicht raus oder Schule ist sowieso doof, die Lehrer haben nie Interesse an dir. Und das ist alles, du läufst echt gegen Wände, die willst du eigentlich gar nicht. Ja, so, und ich habe meistens 1 bis 2 Jahre Zeit, das irgendwie einzureißen.
Wenn ich jetzt versuche, Jugendlichen Ausbildung zu erklären, dann hat es ja auch immer einen Zweck. Hast du irgendwas mitgenommen aus dieser saustressigen Kochausbildung?
Also, was ich in der Kochausbildung wirklich gelernt habe, Sachen auf den Punkt fertig zu kriegen, weil andere verlassen sich drauf und das zu verstehen und mitzunehmen, nicht aufzugeben. So, zieh die Sache durch, auch wenn es dir nicht passt und danach fang was anderes an. So.
Resilienz?
Resilienz, ja, es mag Resilienz sein, aber dieses...
Organisation, Zeitmanagement?
Das ist alles mit drin. So, ja. Aber diese Sache, boah, ich hatte im 3. Lehrjahr so keinen Bock mehr. Ne? Ich habe so gehasst. Aber das durchzuziehen, abzuschließen, sich dieses Gefühl, ich habe was geschafft, abzuholen. Ja. Eigentlich ist das, was am Ende kommt. Du kannst, wenn du aussteigst, kriegst du ja nicht dieses, yeah, ich hab's.
Ja.
So.
Man kann da vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass, also, wenn du schon 2 Jahre investiert hast oder 2,5 Jahre vielleicht, also wie beim Pokern so, ne? Irgendwann lohnt es sich halt, also muss es drin bleiben.
Wie viele geben in der Zeit auf? Wie viele meiner Kids geben in dieser Zeit auf? Und das ist eine Narbe, die so viel mehr kostet aufs Leben. Und auf der anderen Seite wäre dieser Gewinn, ich habe was fertig bekommen. Aber diese Narbe, die bleibt von, ich habe es abgebrochen.
Das kratzt wirklich so lange an dem Selbstwertgefühl und beeinflusst auch alle weiteren Stationen, die danach kommen können.
Immer. Ja. Also ich habe selbst heute dem Schüler gesagt, der macht jetzt eine Lehre zum Hotelfachmann, habe ich auch gesagt, und wenn es dich im 3. Lehrjahr nervt, und es wird dich nerven, weil du bist viel zu gut dafür, es wird dich so hart nerven, aber zieh es durch. So, und danach mach dann was anderes. So. Das ist aber, reiß es durch. Das alles andere, das wirst du nie wieder los. Du wirst dich immer dran erinnern, halt dich mal. So.
Naja.
Und das ist mir auch schon aufgefallen bei Kids, die eigentlich, wo du denkst, dass es denen alles scheißegal ist. Aber wenn du dann darauf nochmal ansprichst oder so, dann merkst du, wie sie nicht drüber reden wollen. So dieses, nee, ja, ist doch scheißegal. Wie ist scheißegal? Ja, weil der Schmerz, das tut ja doch weh. Ne? Das tut ja doch weh, dann innerlich wieder irgendwie gescheitert zu sein. Oder dann, und genau, vor allem, scheitern. Wie jetzt Roman gesagt hat, du weißt ja, eigentlich habe ich schon zu viel investiert, um eigentlich jetzt nicht mehr hinzugehen. Da fallen mir so viele Beispiele ein. Ne?
Die sind ja auch nicht blöd. Also keiner von uns ist ja blöd. So, man weiß das ja. Und trotzdem gibt es Beweggründe, Emotionen und Faktoren, dass man sich denn doch dafür entscheidet. Aber ja, wie du sagst, man nimmt das mit. Ne? Und lieber den Arsch zusammenkneifen nochmal für ein paar
Monate.
Gerade
wenn man schon 2/3 geschafft hat. Ja. Auf jeden Fall.
Ich sag meinen Schülern häufig, das ist wie in so einem Computerspiel. Du musst diesen Score schaffen, um ins nächste Level zu kommen. Und wenn du diesen Score nicht schaffst, dann wird dich niemand ins nächste Level nehmen. Niemand. So, wenn du ein gewisses Ranking im Spiel hast, auf einmal nehmen dich alle mit ins Team. Und du brauchst einen Abschluss. Ansonsten nimmt das nächste Level dich nicht. So, und das verstehen viele Jugendliche.
Ja, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass man, klar, wenn man ein Angestelltenleben anstrebt, dann brauchst du das. Du musst ja irgendwas vorweisen, so, ne? Auf der anderen Seite bin gerade ich der festen Überzeugung, dass es nicht unbedingt eine Ausbildung für einen spezifischen Beruf braucht, um in diesem gut zu sein, ne? Ja, ich bin ein bisschen ambivalent gerade.
Es geht aber um Bildung. Wenn du in der Bildung weiter willst oder eine Lehre anfangen willst, du brauchst ein Zeugnis. So, es nehmen dich wenige ohne Zeugnis.
Ja,
so, das wird mehr. Es gibt mittlerweile Firmen, die sagen, ja, ey, wir schaffen das schon zusammen, weil ich brauche jemanden. Aber die brauchen den eigenen Druck, dass sie jemanden brauchen. Ansonsten zählt nur der Score.
Tja, schade. Und somit lassen sich viele Unternehmen gute Arbeitnehmer durch die Lappen gehen, weil sie aufs Zeugnis gucken.
Absolut.
Was machst du denn heute, um dein Selbstwert da zu erhalten und deine Frustrationsgrenze irgendwie nicht zu erreichen?
Erstmal, bin ich glücklich gerade? So, das ist, ich habe Tage, da geht es mir nicht gut.
Haben wir alle.
Ja, na klar, aber mittlerweile wird aus Tagen keine Wochen mehr, sondern mittlerweile kriege ich das wirklich innerhalb von einem Tag dann wieder auf die Reihe. So, meine Freundin hilft mir. Ich ziehe unheimlich viel aus meinen Schülern. So, weil heute war wieder so ein Tag, da war ich beseelt, ich habe Noten besprochen. Und manche Schüler sagen, ja, Lehrer, ich wollte Ihnen doch sagen, so danke. Ne? Ja, wofür? Ja, das war echt ein cooles Jahr so.
Wow.
Oder es gibt Schüler, die sagen, hatten es mit einem Kollegen von mir gesagt, das ist einer der besten Lehrer, die ich je hatte. So, und dann fragt mein Kollege, ja, warum denn? Ja, der hört mir zu und der gibt mir Antworten, mit denen ich was anfangen kann. So, und das hörst du einen Tag später und denkst dir so, Gänsehaut. So, ich hatte jetzt einen Schüler, der hat jetzt seine Kochlehre bestanden. So, den kenne ich seit 8 Jahren. Der hat bei mir jede Klasse gemacht. Danach hat er noch eine Ausbildung gemacht, die ich betreue. So, als Beikoch, das ist eine theoriereduzierte Ausbildung, weil er damals gesagt hat, ich werde Koch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Digga, das schaffst du noch nicht. Du brauchst Zeit. Top. So, also mach erst das andere und dann.
Ich hoffe, du hast so auch wirklich Digger zu ihm gesagt.
Ja, sag ich.
Und sie Digger.
Aber ja, du gibst auch gleich eine Alternative. Du sagst nicht nur, ja, das schaffst du nicht, sondern das hier ist der Weg.
Ja, das ist so, der Weg. Ne?
Das ist der Weg, gehen wir zusammen. Das ist schon wieder ein großer Unterschied zu, ja, das schaffst du nicht.
So, und da habe ich mit ihm telefoniert letzte Woche und er sagt, ey, ich sag, hast du schon verarbeitet? Er sagt, nein, Mann, auf keinsten so. Die haben mir diesen Bestehzettel in die Hand gedrückt, ich habe angefangen zu heulen. Ich sage, hey, ich muss auch gleich weinen. Jetzt sage ich auch wieder. Und wir treffen uns morgen und gehen essen. So. Das ist super. Ne? Und 8 Jahre. Und ich weiß, ey, der kam damals in die Klasse und es war so ein Schlumpf. Mhm. Ja? Der hat mich so genervt. Und jetzt, der hat eine Ausbildung bestanden, der hat einen Realschulabschluss. Der hat eine Freundin mit einem Kind. So, da ist ein Mann draus geworden.
Ja, verantwortungsbewusst.
So, und du siehst diesen und denkst dir so, krass, daran hatte ich einen Anteil.
Aber da sind wir genau bei dem Ding. Ich kann mich noch erinnern an meine erste Betreuung für FSJler, Freiwilliges Soziales Jahr. Das ging eine Woche lang. Und ich habe die am Anfang gefragt, was wollt ihr eigentlich mit eurem Leben machen? Und habe in blutleere Augen geschaut. So. Und nach der Woche sind wir so ein paar Dinge durchgegangen, auch dass das Leben endlich ist und so. Und die waren so dankbar am Ende dieser Woche, einfach nur, weil ich Interesse hatte. So, ne? Und das sage ich ja auch so oft, dass wir so verlernt haben, Interesse füreinander zu haben, weil wir so systematisch überfordert werden.
Kommt aber noch was anderes rein, und zwar, dass wir eigentlich erwachsene und junge Menschen, da ist eine sehr, sehr große Kluft und wir sind vielleicht sogar die Ersten. Ich weiß nicht, ob es früher viel besser war, weil früher wurde viel mit Respekt und Disziplin und auch Angst und Furcht gearbeitet. Ich glaube, es ist ein neues Phänomen, dass Erwachsene zu jungen Menschen ehrlich sind, nahbar sind, Fehler auch von sich selbst zeigen und halt auf eine andere Art lehren. Also so nicht mehr dieses, ey, tu, was ich sage, dann wird's schon okay, sondern ey, schau mal, das und das habe ich getan, guck, was da für dich dabei ist. Und dann auch sowas, ne, wenn du, Till, sagst, hey, ich habe halt selber ein bewegtes Leben gehabt und ich weiß, was jetzt kommt, so, wenn du den Weg gehst, ist es halt einfach was ganz anderes. Und dazu gehört aber auch das Eingestehen von Fehlern vor allem.
Voll.
Das macht so viel aus, Mann. Also, wenn ein Lehrer oder eine Autoritätsperson vor dir einen Fehler eingesteht oder auch einen Fehler berichtet, den er mal gemacht hat oder sie, das ist ein neues Phänomen.
Das macht heutzutage den Unterschied. Ich glaube, das ist das auch, was bei mir früher den Respekt dann überhaupt hat entstehen lassen. Mhm. Lehrer, die nahbar waren, waren für mich authentisch. Diese perfekten, fehlerfreien Autoritätspersonen, die sind an mich nicht rangekommen. Ich war der größte Rebell überhaupt, aber ein Lehrer, der mir auch mal vielleicht irgendwie auf dem Weg, als der Gong geklingelt hat, raus irgendwas Privates von sich, nur einen Funken gegeben hat, da habe ich gemerkt, okay, der sieht mich als Mensch, der sieht mich nicht als irgendein Schüler, sondern der hat mich wahrgenommen. Und das sind auch die Lehrer, die in meinem Leben mir vielleicht mal eine Chance gegeben haben, obwohl das mein schlechtestes Fach war. Dann wurde ich halt zum Beispiel, obwohl ich in Chemie eine 6 verdient hätte, wurde ich bei jedem Experiment nach vorne gerufen, weil irgendwie was anzünden und so kann jeder. Und dann hat es trotzdem noch für eine 4 gereicht am Ende des Jahres. Und das hat mein Weiterkommen gesichert. Und sowas vergessen Schüler nicht, wenn sie das erste Mal gesehen werden.
Diese Art von Lehrern, auch wie du einer bist, das sind ja Unicorns, sind wir doch mal ehrlich.
Sie werden mehr.
Sie werden
sie
mehr.
Werden mehr. Es gibt, die auch erfolgreich sind, so, ne, wenn sie damit rausgehen und wenn sie darüber sprechen.
Und ich glaube, die Schüler können auch ganz besonders gut andocken, dass bei dir nicht alles geradlinig lief, sondern du hast einen Hauptschulabschluss gemacht, Realschule bzw. Abi draufgesetzt, studiert, nochmal das Fach geändert. Das ging ja alles immer über Wellen und Höhen und Tiefen und nicht dieses geradlinige Durchziehen, sondern eben mit dem Leben dazwischen. Und das motiviert auch einfach, dass es ist nicht zu spät. Du kannst immer noch was draufsetzen. Du kannst dich weiterbilden. Du kannst immer noch weitermachen. Das Limit ist nie erreicht.
Ja, du kannst immer wieder in deinem Leben eigentlich die Richtung ändern und sagen, ich mache jetzt was anderes.
Ja.
So, und das ist nichts Endliches. So, nur weil ich Maurer lerne, muss ich nicht mein Leben lang Maurer bleiben. Mhm.
Ich finde das so wichtig.
Das ist so unglaublich wichtig.
Weil sonst, also das System, so wie man uns das ja versucht beizubringen, dieses, du machst deine 10, 12 Jahre Schule, dann studierst du, dann gehst du in den Beruf, dann kriegst du noch eine Frau und ein Kind oder einen Mann und ein Kind oder was auch immer, einen Hund. Und dann ist das Leben eigentlich durch. So, das versucht man uns zu verkaufen. Das, fertig. Ciao, nächster bitte.
Ja, dieses schöne 0815 Medienleben, so sollte es sein und dann bist du richtig. Mhm. Und jeder, der es nicht macht, denkt, bin ich richtig?
Wir lernen nicht mit dieser Ungewissheit zu leben. Ich glaube, es ändert sich gerade so ein bisschen. Ich hoffe es. Früher war es so, du musst so kontinuierlich wie möglich, sonst hast du ein Gefühl von, ich bin nicht richtig, ich bin unsicher, ich bin in Gefahr. Aber mittlerweile so, also ey, es ist ja projektbezogen immer mehr, die Leute werden immer mehr so eingestellt. Auch ich glaube, wir müssen das auch lernen. Alle da draußen, sobald ihr aufhört, euch zu verändern, dann ist es vorbei. Ne? Stillstand ist tot.
Ja.
Bedingt euch.
In einer anderen Folge hatten wir doch auch schon mal das Thema eines Jobcoaches und der auch Lücken im Lebenslauf gar nicht als unbedingt negativ deklariert hat. Und vielleicht sollte man das heute auch im Kopf behalten. Du musst nicht 30 Jahre in der gleichen Firma arbeiten, sonst bist du verloren, sondern eine Lücke kann auch was Positives sein. Du musst sie einfach nur erklären können.
Liebe Grüße, Bernd. Slack ruhig. Aber kannst du noch mal vielleicht ein Plädoyer für die Hörerschaft, das sind ja bestimmt auch Lehrkräfte dabei, rausgeben. Was wünschst du dir von zukünftigen Lehrkräften?
Oder auch bereits bestehenden?
Boah, ich hätte so vieles, aber eigentlich würde ich gerne sagen, traut euch Fehler zu machen, seid ehrlich zu euren Schülern, spielt keine Rolle, weil sie merken, dass ihr eine Rolle spielt. Mhm. So, versucht nicht der Lehrer zu sein, sondern seid ein Mensch und redet mit ihnen. Und ja, es ist anstrengend, manche haben 80, 90, 120 Schüler, da kann man nicht jeden Einzelnen mitnehmen. Aber ja, Lehrer sollten ehrlicher mit sich selbst und mit der Schule sein und mit den Schülern und Verbindung aufbauen.
Ich hoffe, dass du das Gesamtkonzept, was wir hier immer wieder sagen, auch spüren kannst für dich und da Kraft draus ziehen kannst. Du bist nicht allein, weder mit der Vergangenheit noch mit dem Kampf, den du jetzt führst.
Was machen wir mit der Leiche?
Ich glaube, die bleibt immer ein bisschen da. Ich renne immer mal wieder ins Zimmer, wo sie aufgebahrt ist. Mhm. Aber mir ist klar, dass eine Leiche ist und ich nehme eigentlich eher so, ich versuche mittlerweile das mitzunehmen, was gut läuft. Um mir das immer wieder zu sagen und zu zeigen. Und wie Nina eben schon sagt, jeder hat mal einen schlechten Tag. So, und das muss nicht eine Grube werden, in die man sich dann einbuddelt und tagelang drin versinkt. Dafür ist das Leben zu kurz und auch viel zu schön.
Sehr schön, Schlusswort.
Geil, schöner Satz. Ich danke dir von Herzen. Das war ein schöner Talk. Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Danke. Ich glaube, jeder ist so gedanklich in seine Schulzeit nochmal zurückgegangen und hat auch so seinen Lieblingslehrer, Lehrerin vor Augen gehabt. Zumindest war es bei mir so. Oder eben auch natürlich den Antagonisten, die Person, die man vielleicht am wenigsten mochte in der Schule. Hatte ich auch sehr häufig heute vor Augen. Wie sieht es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus? Wenn ihr vielleicht Fragen habt oder euch auch irgendwas von der Seele schreiben wollt, dann schickt uns doch gerne Mail an gjh@swr3.de. Und ja, bewertet uns auch gerne, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen mit 5 Sternen.
Wie, wenn ihr Lust habt? Mach einfach, ja?
Gib 6 Sterne, Dicker.
Vielen Dank.
Und ihr wisst ja, der Lehrer beendet die Stunde.
Also, gut, dann bitte, ja, das letzte
Feierabend Wort. Jetzt.
Ja!
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Wir vom GJH-Podcast sind ja große Fans des ehemaligen Bundesrichters Thomas Fischer. Zusammen mit unserem Kollegen und ARD-Tourismusexperten Holger Schmidt macht er den True-Crime-Podcast Sprechen wir über Mord? Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Gemeinsam nehmen die beiden Fälle, die oft blutig, grausam, mitunter verstörend daherkommen, einfach auseinander. Sie ziselieren das so richtig und zwar juristisch schlau. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt das über unseren Umgang mit solchen Taten aus und auch über uns als Gesellschaft? Sprechen wir über Mord? Gibt's jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.